Ja, was eigentlich abzusehen war, tritt nun wohl auch ein. Der Investor und Projektentwickler Cube Real Estate mit Hauptsitz in Leverkusen hatte Mietern des Berliner Areals in Neckarstadt Ost die ersten Kündigungen zugeschickt. Ja, als der Investor mit Hilfe eines Kreises privater Investoren im Oktober-November 2021 die rund 8.500 Quadratmeter große Liegenschaft der ehemaligen Berliner Werke in Mannheim gekauft hatte, hatte er schon angekündigt, den ehemaligen Produktions- und Verwaltungsstandort des Textilunternehmens Felina innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre eine Umnutzung in ein urbanes Stadtquartier mit Wohn- und Gewerbenutzung durchzuführen. Auf den rund 25.000 Quadratmeter großen Mietfläche sind unter anderem das Jugendamt der Stadt Mannheim, die Theaterakademie, das Felina Theater mit Verwaltungseinheiten, ein Outlet-Store sowie ein Lebensmittel- und Textileinzelhändler untergebracht. Also durchaus Branchen, die für die Infrastruktur der Neckarstadt essentiell sind. Daher hatte Cube Real Estate damals auch angekündigt, sich eng mit den Bestandsmietern und der Stadt Mannheim abzustimmen. Ja, da die Neckarstadt Ost ein Wohn- und Gewerbemischgebiet ist, bedarf es keines Bebauungsplans. Das Kohlekraftwerk Neckarau wird den Block 7 wieder ans Netz nehmen. Bis Ende März 2024 soll das Steinkohlekraftwerk Strom produzieren und dabei helfen, Erdgas in der aktuellen Energiekrise einzusparen. Damit werden dann insgesamt 4 Blöcke im Kraftwerk laufen, die mit Steinkohle betrieben werden. Möglich wurde das durch das Gesetz der Bundesregierung für Ersatzkraftwerke ermöglicht, mit dem die Netzreserve genutzt wird, um die Stabilität und Sicherheit des Stromnetzes zu gewährleisten. Das Urteil gegen Ufuk T. am Mannheimer Amtsgericht, das 2019 bundesweit für Aufsehen und Protest gesorgt hatte, geht am 17. Januar am Landgericht Mannheim in die Berufung. Ja, was war passiert? Ufuk T., ein seit Jahren erwerbsunfähig ehemaliger Briefträger und Familienvater, wollte wegen ausstehender Hartz-IV-Zahlungen für ihn und seine Familie beim zuständigen Jobcenter seinen Sachbearbeiter sprechen und die Situation klären. Dort wurde ihm lediglich mitgeteilt, dass sein zuständiger Sachbearbeiter bereits gegangen sei und es keine Vertretung geben würde. Man vertröstete ihn damit, dass in 4 Tagen zur offenen Sprechstunde wiederkommen solle. Da könne sein Anliegen besprochen werden. Ufuk T.'s Betreuer hatte ebenso vorher mehrmals beim Jobcenter angerufen, da wohl ein Bescheid über die Rechtmäßigkeit der Ansprüche zwar seit 3 Wochen existierte, aber nicht ausgezahlt wurde. Aber auch er hatte nach eigener Aussage keine Rückmeldung erhalten. Anstatt Ufuk T. über einen freien Sachbearbeiter einen Vorschuss aus der bewilligten Forderung zu gewährleisten, wurde über die Security die Polizei verständigt. Dieser verhängte einen Platzverweis, obwohl nach Aussagen von Security und Polizei von Ufuk T. weder Gefahr ausging, noch hätte er den Betriebsablauf im Jobcenter gestört. Ufuk T. bestand weiterhin darauf, einen Sachbearbeiter zu sprechen, um wenigstens die nächsten Tage sich und die Familie versorgen zu können. Die Polizei verhängte jedoch einen Platzverweis, den sie dann auch brutal umsetzte. Ja, im ersten Prozess bestätigten sowohl der Polizist und ein Security-Mann, dass der Familienvater bis zur Zwangsmaßnahme durch die Polizei normal mit der Polizei gesprochen hatte und in keinster Weise randalierte oder anderweitig den Ablauf der Behörde gestört habe. Ja, trotzdem wurde Ufuk T. erstinstanzlich zu 170 Tagessätzen à 15 Euro wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Körperverletzung verurteilt. Ja, dabei ging der Richter noch über die ursprüngliche Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Euro aus dem Strafbefehl hinaus. Auch die Gerichts- und Anwaltskosten wurden den Beklagten auferlegt. Der Strafverteidiger Günther Obanzig will nun ergründen, wie die Situation eskalieren konnte und dass auch die Sichtweise von Ufuk T. anders als im ersten Prozess, berücksichtigt wird. Das sei nämlich im ersten Verfahren offensichtlich zu kurz gekommen, so Ubancik. Ja, Bahn- und Busfahren wird im Rheinecker Raum teurer. Ab Januar hebt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar seine Preise im Schnitt um 8% an und damit mehr als jeder andere Verkehrsverbund in Deutschland. Liegt damit aber zum Beispiel bei Jahreskarten in Summe niedriger als angrenzende Tarifbezirke. Ja, mit dem Luftlinientarif soll dies etwas gemildert werden, denn damit muss nur die Luftlinienkilometer zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle gezahlt werden. Ja, dies kann aber nur online erfolgen, was den Empfängerkreis einschränkt. Ja, dabei zeigt es sich zum Beispiel in Heidelberg, dass ein günstiger Preis durchaus zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn motivieren kann. Dort sind in den 4 Monaten seit Einführung des dortigen 3-Euro-Tickets knapp 7000 Karten für Neukunden ausgestellt worden. Die Stadtverwaltung Mannheim hat verschlafen, den qualifizierten Mietspiegel für Mannheim rechtzeitig zu aktualisieren. Ja, und das könnte für etliche Mieter erhebliche Mehrkosten bedeuten. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim lehnte am 19.12. einen Eilantrag der Naturschutzinitiative, der sich gegen den sofortigen Vollzug der emissionsrechtlichen Genehmigung zur Errichtung von 5 Windkraftanlagen im Bereich Hofleck-Sonnenbühl richtete, ab.